Wir sind mitten in unserer Predigtserie über den Psalm 23, den Hirtenpsalm. Und ich möchte, bevor ich anfange zu predigen, einfach nochmal einen kleinen Aufruf machen zu dem Thema. Mir haben zwei, drei Leute schon erzählt, wie sie Dinge erlebt haben, wo Gott sich ihnen als Hirte offenbart hat in den letzten Wochen. Und das war so ein bisschen unser Gebet, dass dieser Psalm uns wirklich durch die Sommerzeit trägt und in der Sommerzeit auch Kraft entwickelt, dass Worte, die wir eigentlich alle fast auswendig können, wieder lebendig werden und was verändern dürfen in unserem Leben. Und probier das doch mal aus, diesen Psalm wirklich täglich zu beten. Probier es doch mal aus, den mitzunehmen in die nächsten 5, 6 Wochen. Wir sind schon beim ersten Drittel des Psalms angekommen und werden heute den letzten Abschnitt von diesem ersten Bildkreis, dieser Psalm beschreibt, über den guten Hirten und wie der gute Hirte ist, abschließen. Gott, den Versorger, Gott, derjenige, der uns Geborgenheit gibt, der uns Nähe schenkt. Und werden dann die nächsten Wochen in diese zwei anderen Bilder, die dieser Psalm noch aufgreift, nämlich diese Begleiter durch tiefe Täler, diesen Begleiter, wenn du wanderst, und nachher aber auch diesen göttlichen Wirt, der vor dir eine Tafel aufbaut, der dich versorgt, der dich beschenkt. Diese zwei Bilder werden wir die nächsten Wochen anschauen. Ich würde mir wünschen, damit er in unseren Kopf sinkt, dieser Psalm, in unser Herz sinken darf, dass wir nochmal zusammen aufstehen und diesen Psalm zusammen lesen im Wechsel. Sanne steht schon, perfekt. Wir machen es wieder so, ich lese den ersten Teil, ihr lest diesen eingerückten Teil und lesen ihn einmal zusammen durch. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf grüner Aue. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Dürft euch wieder setzen. Katrin, geben noch mal eins zurück. Ich habe euch schon erzählt, es gibt Abschnitte in diesem Psalm. Das habe ich vor 2 Wochen bei der Einführung schon gesagt. Und der erste Abschnitt endet heute mit, er erquicket meine Seele. Das ist der Vers 3a. Das klingt für uns ein bisschen verwirrend, dass mitten im dritten Vers ein Wechsel kommt. Aber diese Versangaben und diese Aufteilung in Verse kam erst später. Da war der Psalm schon längst geschrieben und auch schon längst komponiert. Er erquicket meine Seele. Darum soll es heute gehen. Ich habe mal geguckt, wenn man sich da den hebräischen Text anguckt, was könnte denn wörtlichere Übersetzung sein von er erquicket meine Seele, dieses Lutherdeutsch, das vielleicht heute auch nicht mehr so wirklich benutzbar ist. Ich weiß nicht, wer von euch erquicket in seinem Wortschatz hat, ich hab's nicht mehr. Thomas hat's, aber der hat jeden Wortschatz, der 3-mal größer ist als alle anderen Menschen. Er führt meine Seele zu neuer Lebenskraft, ist so eine wörtliche Übersetzung. Er bringt meiner Seele die Lebenskraft zurück oder meine Lebenskraft lässt er zurückkehren. Dieser Gedanke von zurückbringen, dieses, dass wieder Kraft in meine Seele fließt, dass wieder Lebenskraft da ist, das ist dieser Gedanke von er erquicket meine Seele. Es geht nicht um eine kurze Erfrischung, es geht um ein Zurückbringen von Lebenskraft, was früher schon mal da war. Miriam hat letzte Woche über die 2 Verse davor gepredigt und hat uns mitgegeben, dieser Gedanke, dass es auf der einen Seite schon um auch Versorgung von körperlichem Mangel geht, da ging es ja um Hunger und Durst, um Weideplätze und um frisches Wasser, aber dass es vor allem erstmal um Wiederherstellung von Beziehung geht. Der Hirte ist da und will mit dir in Beziehung sein. Der Hirte will dein Leben prägen und auch hier ist diese Grundidee, die gehört hier noch dazu. Er erquicket meine Seele, passiert erstmal aus einer Beziehung heraus. Wir haben, wenn wir diesen Vers auf uns wirken lassen, merken wir, dass der Psalmschreiber nicht aufhört bei unseren Grundbedürfnissen von Hunger und Durst sind gestillt. Sondern hier geht's plötzlich in ein ganz anderes Thema rein. Er erquicket meine Seele. Wir verlassen ein bisschen das Hirtenbild. Wir verlassen dieses Bild von einem Schäfer, der seine Schafe zu Weiden führt und zum Wasser führt. Hier merken wir, hier ist ein göttlicher Hirte gemeint. Hier geht's um uns als Menschen. Und ich möchte euch Römer 14, Vers 17 vorlesen. Denn im Reich Gottes geht es nicht nur um Fragen des Essens, des Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wir verlassen diesen Punkt von diesem Mangel, den wir manchmal körperlich spüren, dass wir zu wenig zu essen, zu wenig zu trinken haben, körperlichen Mangel haben und gehen an den Punkt, der viel wichtiger ist, nämlich unsere Seele. Und darum geht's im Reich Gottes. Wie geht's dir innerlich? Was ist dein innerer Standpunkt gegenüber Gott? Was ist deine Beziehungsebene gegenüber Gott? Wir haben oft in unserem Leben den äußeren Mangel im Blick. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch mit Sorgen und Kümmernissen bis so umtreibt und was das für Themen sind. Oftmals sind es äußerliche Sachen, die uns beschäftigen. Haben wir genug Geld? Haben wir genug? Können wir uns den nächsten Urlaub leisten? Wie geht's meinem Körper? Bin ich gesund? Aber unsere Seele und unser Innerstes verlieren wir ganz oft aus dem Blick. Ganz oft erst dann, wenn sich die Seele meldet und wenn wir kurz vorm Burnout stehen, wenn wir kurz davor stehen, dass unsere Seele so den Notschalter drückt, erst dann merken wir überhaupt, dass wir da zu wenig drauf geachtet haben, dass wir zu wenig Blick drauf gerichtet haben, wie geht's uns denn vom Innen heraus? Wie geht's meiner Seele? In Sprüche 4,23 steht, mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Deine Lebensführung hängt also ganz arg davon ab, wie es dir innerlich geht, welche Grundeinstellung du überhaupt zum Leben hast, ob du positiv geprägt bist, weil du merkst, da ist Gott mit dir, weil du merkst, da ist dein guter Hirte, der sich um dich kümmert, oder merkst du, meine Lebenseinstellung ist mehr geprägt von Umständen, von Sorgen, von Kümmernissen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder drauf gucken, was macht unser Innerstes? Wie steht's um unsere Seele? Wie steht's um unser Hoffnungslevel? Wie steht's drum um die Kraft, die meine Seele hat? Wie viel Lebenskraft ist da gerade? Und brauche ich eine Revitalisierung? Brauche ich, dass Gott wieder Lebenskraft zurückbringt in meine Seele? Wir werden uns nachher mal anschauen, wie das funktionieren kann, dass Lebenskraft zurückkommen kann. Aber als erstes wollte ich mir ein bisschen mit euch die Negativseite angucken. Was zieht uns denn überhaupt Lebenskraft? Wenn dieser Vers genauer übersetzt nämlich ausdrückt, dass Gott uns Lebenskraft zurückbringen will in unsere Seele, dann geht ja Gott anscheinend auch davon aus, dass es immer wieder Momente gibt, wo uns Lebenskraft gezogen wird aus unserer Seele. Wo Dinge und Umstände da sind, dass Lebenskraft verloren geht. Das scheint was zu sein, was hier für den Psalmschreiber was ganz Natürliches ist, was dazugehört zu unserem Leben, was auch ja für jeden irgendwo dazugehört. Und wir wollen uns zusammen angucken, was sind das für Punkte. Ich merke für mich immer wieder, dass es für mich vor allem Kummer und Sorgen sind, die mir Lebenskraft ziehen. Und ich weiß, was das Neue Testament über Sorgen sagt. Zum Beispiel im Gleichnis vom Seemann, wo die Sorgen der Welt beschrieben werden wie Dornen, die das Wort Gottes ersticken und es tot werden lassen. Und diese Samen, die Gott in mein Leben gelegt hat, sterben, weil das Sorgen der Welt sind, wie Jesus es auslegt. Oder Philipper 4, Vers 6 und 7, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herzen, euer Denken in Jesus Christus bewahren. Da ist fast schon ein Befehl da, sich keine Sorgen zu machen. Und ich weiß nicht, wie gut dieser Befehl bei euch funktioniert. Bei mir funktioniert er immer wieder nicht. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, ich muss mir Sorgen machen. Und es ist jedes Mal wieder neu ein Schritt zu sagen, hey, Jesus, nein, ich gebe es dir jetzt ab. Ich lasse es los. Ich bring's dir an dein Kreuz. Ich mach's zu einem Gebetsanliegen. Ich drück's aus und sag, ich kann's nicht. Ich krieg's nicht gelöst. Ich krieg's nicht gehoben. Ich schaff's nicht. Ich hab's nicht in der Hand. Ich muss es dir zurückgeben. Diesen Prozess beschreibt dieser Philipperbrief. Bringt eure Anliegen in Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Dieser Prozess von, dass ich Gott eine Klage ausdrücke. Wir haben darüber gesprochen, dass die Psalmen Klage und Loblieder gleichzeitig oft sind. Und genau das dürfen wir vor Gott bringen. Unsere Klage ausdrücken und sagen, Gott, warum ist das so? Warum ist die Situation so verfahren? Warum sind die Menschen hier so unfair zu mir? Warum passiert das und das und das? Bring es als Klage vor Gott. Und lern dabei, das als Bitte zu formulieren. Gott, löst du es. Und vielleicht geht Gott auch mit dir diesen nächsten Schritt, was ich immer wieder erlebe, dass ich Gott das auch als Dank hinlegen darf und sagen kann, Herr, ich merke, es geht mir gerade bescheuert in der Situation. Ich mache mir Sorgen um die Themen. Aber trotzdem, danke, dass du da bist. Danke, dass du der gute Hirte bist, der mich durch dieses Tal durchträgt. Dass du derjenige bist, der in der Situation jetzt hineinspricht in mein Leben. Vielleicht schaffen wir es, unsere Sorgen in Bitten und Danksagung zu bringen und erleben es, wie dann plötzlich dieser göttliche Friede kommt. Und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken übersteigt, der überhaupt nichts damit zu tun hat, wie gut oder schlecht deine Situation ist, der unabhängig ist von deinen Umständen. Dieser unabhängige Friede kann in Situationen reinkommen, wo wir denken, es ist doch unmöglich, jetzt Frieden zu haben. Es ist doch unmöglich, jetzt in eine Ruhe Gottes reinzukommen und dass deine Seele ruhig wird. Aber Gott kann es, weil seine Gedanken unsere Gedanken übersteigen. Eine zweite Sache, wo ich merke, wo mir Lebenskraft aus meiner Seele geklaut wird, sind Sünden. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir immer wieder auch ansprechen müssen, dass Sünden Dinge sind, die uns kaputt machen. Wir haben ja manchmal so das Bild, da ist Gott, der verbietet uns Dinge. Der sagt, das dürfte nicht und das dürfte nicht und das dürfte nicht. Und manchmal sehen wir wie so trotzige Kinder, ich mach's trotzdem. Aber die eigentliche Idee ist, dass Gott uns Gebote und Regeln an die Hand gibt und sagt, hey, wenn ihr ein schönes Leben führen wollt, ein erfülltes Leben führt, dann lasst diese Dinge aus deinem Leben raus. So Dinge wie Jähzorn, die verletzen dein Leben, die verletzen das Leben deiner Mitmenschen. Hey, guck doch, dass du das aus deinem Leben bekommst und ich will dir die Kraft dazu geben. Und ich glaube, dass es Sünde schon so ein Punkt ist, der immer wieder uns Lebenskraft zieht, der uns Probleme bereitet im Miteinander zwischen uns als Menschen, als Gemeinde, mit unseren Mitmenschen um uns rum, der uns aber auch in der Beziehung zu Gott immer wieder Lebenskraft raubt, weil wir einen Umweg gehen, weil wir denken, es doch besser zu wissen in unserem Leben, wie wir leben sollen. Römer 3, 23, ein Vers übrigens, den jeder Rangerleiter auf dem NTC auswendig lernt. Der Lohn der Sünde, denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Verbindung mit Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ein bisschen neuere Übersetzung, aber ich fand es so schön ausgedrückt. Wenn wir uns in der Sünde aufhalten, dann sind wir Sklaven der Sünde. Wir sind gebunden und das Ergebnis wird immer Tod sein. Das Ergebnis wird nicht Lebenskraft sein, wenn du Sünde in deinem Leben lässt, sondern immer Tod. Die Sünde will immer das Ding zum Sterben bringen. Und das Gnadengeschenk, das Gott uns schenkt, ist, dass es da ein ewiges Leben gibt, dass es da Lebenskraft gibt. Und wir uns immer wieder darauf ausrichten dürfen und sagen dürfen, hey, Herr, schenk mir Freiheit von diesen Dingen. Befrei du mich aus diesen Sündenthemen und schenk du mir, dass ich dieses Gnadengeschenk annehmen kann und dass ich freier leben kann in meinem Leben. Ich weiß nicht, was für Themen du hast und an welchen Stellen du mit Sünde zu kämpfen hast. Aber wenn du es hast, dann gib nicht auf dran. Lass es nicht zu, dass es dir noch länger Lebenskraft raubt. Lass es nicht zu, dass es dich aus dem Willen Gottes rausziehen will. Sünde hat die Kraft, Dinge sterben zu lassen in uns. Aber Gott hat uns befreit durch sein Gnadengeschenk am Kreuz. Und wir können frei leben. Es gibt diese Möglichkeit, von Sünde wegzukommen. Es gibt diese Möglichkeit, dass er diese Gnade dir schenkt, dass dein Leben sich verändert, dass alte Gewohnheiten aufgebrochen werden, dass neue Gewohnheiten entstehen, die gesünder sind für dich, die dir mehr Lebenskraft schenken als das, was du vielleicht bisher erlebst. Sei kein Sklave der Sünde. Find an den Punkten, wo du mit Sünde kämpfst, find Vergebung. Geh ans Kreuz damit. Lass dir das zusprechen, vielleicht von anderen Christen, die dir Vergebung zusprechen. Und empfang das als ein Gnadengeschenk. Ich glaube, dass das Dinge gesund machen kann in uns. Und dass es Dinge auch wieder, ja, uns wieder neue Lebenskraft schenkt, was uns bisher Lebenskraft raubt. Was gibt meiner Seele Lebenskraft? Ich habe vorher schon gesprochen, dass wir uns erstmal die Negativseite angucken wollen. Was zieht meiner Seele die Lebenskraft? Aber jetzt gucken wir uns die andere Seite an, die positive Seite der Medaille. Was gibt denn meiner Seele Lebenskraft? Ich möchte euch nochmal die zwei Verse, über die Miriam auch gepredigt hat, vorlesen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Wenn die Verse genau übersetzt sind, sind da zwei Verben drin. Das eine Verb, da geht's um Lagern im Schatten. Er lagert mich im Schatten und er bringt mich zu ruhigen Wassern. Das sind schon Gedanken von Ruhen und von Lagern drin, die mich einfach begeistern, wo ich denke, ja, Gott weiß jetzt schon oder wusste auch schon vor so vielen tausend Jahren, dass wir Menschen dazu neigen, immer viel zu viel Hektik in ihrem Leben zu haben. Immer viel zu schnell zu sein für ihre Seele. Und Gott ist dieser gute Hirte, der uns zur Ruhe führt, der uns lagert, der uns einen Schattenplatz reserviert, der uns in eine Ruhe reinführt. Ich finde es so ein schöner Gedanke, dieses, man könnte da einen Kommentar davon gesprochen, in diesem ersten Abschnitt des Psalms gibt es zwei Bildkreise, zwei Bilder, die sich immer wieder wiederholen, und das ist dieses fortwährende Geborgenheit bei Gott und vollkommene Erquickung. Und das finde ich so ein schöner Gedanke, dass das unser Gott ist. Dass das sein Charakterzug ist. Da, wo wir in seine Nähe kommen, da passiert das. Da kommt das von ganz allein, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir runterkommen. Nochmal, Miriam hat gesagt, Beziehung vor Versorgung. Gott schenkt uns erstmal seine Nähe. Und in dieser Nähe erleben wir, wie Mangel abnimmt, wie unsere Seele erquickt wird, wie auch vielleicht unser Versorgungsmangel manchmal geheilt wird. 1. Petrus 2, 25 beschreibt so ein bisschen diesen Charakterzug des Hirten. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über eure Seelen wacht. Hey, ich habe einen Wächter meiner Seele. Jesus ist der Wächter deiner Seele. Er ist derjenige, der darauf aufpasst. Und in dem Moment, wenn ich mich in seine Gegenwart begebe, wenn ich mich in seine Nähe einlasse, fängt er an, auf meine Seele aufzupassen. Wir hatten vorher schon die Idee vom Wächter auf der Mauer. Aber das ist nochmal eine andere Art von Wacht. Da ist jemand, der mich beschützt. Da ist jemand, der auf mich aufpasst. Der guckt, dass es meiner Seele gut geht. Und mein Job ist nur, seine Nähe zu suchen. Und er fängt an, meiner Seele gut zu tun. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der hat ein bisschen mit diesem Sündenthema zu tun. Den lesen wir in Matthäus 11, 29. Da steht, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Dieser Gedanke von nehmt mein Joch auf euch war ein Gedanke, den wir vielleicht heute nicht mehr ganz so verstehen. Die Rabbis in der frühjüdischen Zeit haben über Joch geredet, wenn sie über ihre Lehre geredet haben. Die haben gesagt, ein Joch auf sich nehmen ist, dass ich die Lehre des einen Rabbis übernehme und auf mein Leben stülp und mich unter diese Lehre des Rabbis begebe. Und das sagt Jesus hier, hey, fang an, das, was ich lehre, in deinem Leben umzusetzen. Begeb dich unter dieses Joch, begeb dich unter diese Lehre, die ich mitbringe und lern von mir. Lern von mir, wie das ganz praktisch funktioniert, meine Sachen umzusetzen, die ich euch gesagt habe, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Ich glaube, dass wir in ganz vielen Punkten, da habe ich vorher bei dem Sündenthema auf der anderen Seite schon drüber geredet, ganz viele Punkte haben, wo unsere Seele nicht zur Ruhe kommt, weil wir nicht die Dinge umsetzen, die Gott uns sagt. Hey, wir haben hier vor, glaube ich, 2 Jahren über die Bergpredigt gepredigt. Und diese Predigtreihe hat mich so richtig an meine Grenzen gebracht. Nicht vom Predigen her, aber vom Umsetzen. Wenn Jesus zu uns über Feindesliebe redet, darüber redet, wie Beziehung zu ihm aussehen soll, wenn er darüber redet, wie Beziehung zwischen uns aussehen soll, da gibt's Dinge, die fallen mir richtig schwer. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, das von Gott zu lernen, es umzusetzen in unserem Leben, schnell bereit zu sein, zu vergeben, schnell bereit zu sein, nicht in blöde Feindesbilder reinzurutschen, wenn wir die goldene Regel wirklich umsetzen für unser Leben, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Wenn wir anfangen, das umzusetzen in unserem Leben, ich glaube, dann wird manches leichter. Dann wird unsere Seele Ruhe bekommen. Auch wenn wir denken, es ist doch so ein Riesenaufwand, das alles zu machen. Aber da kommt Gesundheit rein. Lest mal, was die Bergpredigt übers Fasten sagt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, sich immer wieder auch mal von irdischen Dingen abzukoppeln und zu sagen, nee, ich verzichte auf was und lege dafür einen Fokus auf meine Seele und auf meine Gottesbeziehung und merke, wie Dinge darin gesund werden in meinem Leben. Ich glaube, dass wir, wie ich vorher schon gesagt habe, aus Rebellion immer wieder aus diesem guten Leben ausbrechen, das Jesus uns lehren will. Dass wir aus Rebellion immer wieder versuchen, doch einen eigenen Weg zu finden, der dazu führt, dass wir uns verletzen, dass wir andere verletzen, dass wir Lebenskraft verlieren. Aber hey, da ist diese Einladung, unter dieses Joch Jesu zu kommen. Seine Lehre, dass sie Kraft entwickeln darf in deinem Leben. Wie geht es? Ich glaube, es geht in erster Linie dadurch, dass wir das Wort Gottes, dass wir dem Wort Gottes Raum geben in unserem Leben. Ich weiß nicht, was du für deinen Urlaub und deine Ferien geplant hast, aber vielleicht nimm doch die Bibel mit. Vielleicht nimm dir Zeit, wenn du ein bisschen mehr Freizeit hast, dass du sagst, du nimmst dir was vor, wo du sagst, da will ich, dass Gottes Lehre, dass Gottes Wort wieder Kraft entwickelt. Das ist nicht bloß gelesenes Wort, es hat Kraft und es kann wirken in dein Leben hinein. Und ich möchte dich einladen, dass du das entdeckst, dass du das umsetzt und dass du merkst, wie dadurch wieder Ruhe in deine Seele kommt, weil Gott dir zeigt, wie ein gutes Leben mit ihm zusammen funktioniert. Er ist unser Schöpfer, er weiß doch am besten, was uns gut tut. Und er meint so gut mit uns. Er ist ein guter Vater, er ist ein guter Hirte. Er will das Beste für dich. Komm aus dieser Rebellionshaltung, es besser zu wissen, raus und lass dich von ihm lehren, was es bedeutet, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ich möchte euch am Ende einen Text aus der Offenbarung lesen. Offenbarung 7,17. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Das ist mein persönlicher Wunsch für uns heute. Dass wir das immer wieder erleben, was hier so eine apokalyptische Vision ist, was mal kommen wird. Ich glaube, dass das heute schon immer wieder anfängt, in uns zu leben. Nämlich, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass wir spüren, da ist Wasser des Lebens. Da ist was, was uns satt macht, was unsere Seele gesund macht und heil macht. Da ist ein Moment, wo er selber unsere Tränen abwischt, unsere Kümmernisse, unsere Sorgen, unsere Sünden auf sich nimmt und sagt, hey, du bist bei mir, hier ist volles Leben, hier ist frisches Wasser für dich, hier ist Lebenswasser, Lebenskraft, die dein Leben wiederherstellt, die vor allem aber dein Inneres, deine Seele wiederherstellen will. Ich wünsche mir, dass das heute passieren darf und dass du das zu einem Punkt nimmst, wo du dir drüber Gedanken machst, wie steht's gerade um deine Seele. Wie gesagt, wir machen uns viel zu wenig Sorgen. Und in dem Moment, wenn wir uns anfangen, es zu spüren, dass unsere Seele nicht gut geht, ist meistens schon sehr, sehr weit. Da spüren wir schon, da ist schon viel passiert, bis wir mal den Leuten oder auch uns selber klar machen, wie es um meine Seele, um deine Seele steht. Ich glaube, dass es immer wieder diesen Moment braucht, wo wir in dem Moment, wo wir eigentlich noch Kraft haben, dass wir drauf gucken und sagen, hey, was braucht meine Seele heute? Nicht bloß den weltlichen Mangel um uns rum, sondern was braucht meine Seele jetzt heute? Wo habe ich Sorgen und Kümmernisse? Wo habe ich Sünden, die mein Leben belasten? Wo habe ich Themen und Umstände, wo Unvergebenheiten da sind? Wo Themen da sind mit anderen Menschen, wo ich im Streit liege? Wo ich nicht die Bergpredigt umsetze in meinem Leben? Wo sind diese Themen, dass ich ja immer wieder auch ja Punkte habe, wo Lebenskraft aus meinem Leben gezogen wird? Wir wollen jetzt zusammen Abendmahl feiern. Und ihr könnt schon nach vorne kommen. Und ich bitte auch die Helfer an die Tische, dass ihr schon mal kommt. Aber vielleicht ist das Abendmahl so ein Moment, wo du diese göttliche Nähe wieder neu suchst. Wo du neu in Beziehung kommst mit ihm. Wo du neu einlädst, dass Beziehung wieder Kraft bekommt in deinem Leben. Ich glaube, dass das Abendmahl so ein Punkt ist, wo du ganz eng mit Jesus zusammenkommst. Wir tun symbolisch Blut und Brot, Saft und Brot zu uns nehmen. Das ist das Symbol für, dass wir uns eins machen mit dem, was er getan hat für uns. Und ich möchte dich einladen, dass du ganz bewusst das Abendmahl nimmst mit den Themen, wo du merkst, da fehlt deiner Seele Lebenskraft. Da brauchst du neu eine Berührung von Gott. Da braucht deine Seele wieder neue Kraft von ihm. Lass dich einfach im Abendmahl drauf ein, vielleicht mal kurz die Augen zu schließen und kurz ihm zu sagen, Herr, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Heilung, ich brauche deine Berührung an der Stelle. Lass uns zusammen aufstehen, ich würde gern mit uns beten und Jesus, du kennst unsere Seele am besten, weil du sie geschaffen hast. Und du siehst, wo wir das brauchen, dass du uns Lebenskraft zurückbringst, wo du unsere Seelen erquickst. Herr, du kennst die Momente und die Punkte, was uns Kraft raubt aus unserem Leben, wo unsere Seele verletzt ist, wo Themen sind, die uns nicht gut tun. Herr, ich wünsche mir, dass du es bist, der wiederherstellt. Und dass wir wirklich deine Nähe erleben dürfen als heilsam, als den Moment, wo Lebenswasser von dir fließt und wo du uns alle Tränen abwischst, Herr. Danke, dass du so ein guter Hirte bist und dass wir bei dir sicher sind und dass auch unsere inneren, unsere seelischen Themen bei dir gut aufgehoben sind. Danke, Jesus, dass wir jetzt im Abendmahl deine Nähe suchen dürfen und dass du sagst, das ist ein Erinnerungsmahl, wo du uns nah bist, Herr. Wo wir deine Nähe wirklich in Anspruch nehmen dürfen und wissen, du versprichst, da zu sein in dem Moment, wenn wir uns daran erinnern, was du für uns am Kreuz getan hast.